Ich lese uns einen Text aus dem Johannesevangelium aus dem 18. Kapitel. Dort heißt es ab Vers 2: Früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen ihnen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber steht, du sollst solche steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Hat niemand an dir das Urteil vollstreckt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Gehe hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Wenn wir diesen Bericht hören, werden wir an die in den letzten Jahren in der Presse und im Fernsehen so oft angeführten und diskutierten harten, drastischen Strafen erinnert, die das islamische Recht, die Scharia, vorsieht. Im Mittelalter haben auch Christen solche drastischen Strafen gefordert. Und es ist ja tatsächlich so, es stimmt ja, was die Pharisäer und Schriftgelehrten hier zitieren. Es steht tatsächlich so im Alten Testament, in dem Gesetz, dass Mann und Frau, die Ehebruch treiben, gesteinigt, zum Tode gesteinigt werden sollen. Wir wollen uns heute anhand dieses Textes fragen, inwieweit die Menschen im Mittelalter oder vielleicht auch manche heute noch, wenn sie solche harten Strafen vertreten, sich wirklich auf Gott, auf die Bibel berufen dürfen. Wir sind dankbar, dass es heute solche drastischen Straf- und Folterverfahren bei uns gibt. Nicht mehr gibt. Und oft wird das so dargestellt, dass wir heute Menschenrechte und Menschenwürde berücksichtigen, liegt daran, dass dank der Aufklärung, dank des Humanismus, diese enge Gebundenheit der Menschen an die Bibel aufgebrochen ist, dass unsere heutigen Vorstellungen von Menschenwürde und Menschenrecht nur deshalb möglich geworden sind, weil die Menschen nicht mehr so stur an der Bibel festhalten. Ist das wirklich so? Ist es nicht vielleicht so, dass gerade dann, wenn wir die Bibel ernst nehmen, wir zu dem Ergebnis kommen, dass es den Menschen nicht ansteht, in diesem Sinne, wie es die Scharia oder eben auch die drastischen Maßnahmen im Mittelalter vorsehen, Gottes Gericht an Menschen zu vollziehen. Es ist ähnlich, wie wir es in unserem eigenen Leben manchmal erfahren. So ging es vielleicht auch den Menschen im Mittelalter. Wir schleppen Auffassungen und Gedanken mit uns herum, von denen wir felsenfest überzeugt sind, ja, so ist es in der Bibel gemeint. Und dann stellen wir langsam oder auch plötzlich manchmal fest, dass das ja gar nicht so in der Bibel steht. Und so ist es auch hier. Ich sagte es schon, wenn wir die Bibel wirklich und einschließlich des Alten Testamentes ernst nehmen, dann kommen wir zu einem anderen Ergebnis. Schon Mose, durch den ja das Gesetz, dieses harte Gesetz, den Menschen, dem Volk Israel übergeben wurde, sagt dem Volk, kündigt dem Volk an, nach mir wird Gott aus eurer Mitte einen Propheten so wie ich erwecken. Und Gott sagt von diesen angekündigten Propheten, ich werde mein Wort in seinen Mund legen. Er wird das reden, was ich ihm befehle. Und auf ihn sollt ihr hören. Wenige Kapitel später im 5. Buch Mose wird gesagt, dass nach Mose, nach dem Tod des Mose, in Israel kein Prophet aufgetreten ist wie Mose. Kein Prophet, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht verkehrt ist. Und damit bekommt die Ankündigung eines Propheten, der wie ist wie Mose, der ist wie Mose, eine ganz besondere Sicht. Es bedeutet nämlich, es geht bei dieser Ankündigung nicht um irgendeinen Propheten, sondern es geht um den Propheten, der das gleiche Verhältnis oder ein gleiches Verhältnis zu Gott hat wie Mose, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht verkehrt. Dem Volk Israel wurde durch das Gesetzbuch, durch das Buch des Gesetzes, durch die 5 Bücher Mose gesagt, ihr dürft auf einen warten, auf den sollt ihr hören. Und damit wird auch im Gesetz schon zum Ausdruck gebracht, das, was Mose gesagt hat, ist nicht das letzte Wort Gottes, das ist noch nicht alles. Ihr dürft auf den warten, der euch all das sagen wird, was ich ihm befehle. Und diese Erwartung auf diesen Propheten, die war auch im Volk Israel zur Zeit Jesu vorhanden. Deshalb fragten die Menschen Johannes den Täufer, bist du etwa dieser Prophet? Johannes der Täufer verneint, aber er verweist auf Jesus Christus, auf Jesus von Nazareth. Und an anderer Stelle im Neuen Testament heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die loskaufe, die unter Gesetz sind. Oder im Johannesevangelium heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit, die ist durch Jesus Christus geworden. Jesus Christus ist der, auf den uns der Gott, der das Gesetz gegeben hat, verweist. Auf ihn sollen wir hören. Und deswegen wollen wir, wenn wir uns fragen, wie gehen wir mit diesen harten und so unmenschlich erscheinenden Gesetzen des Alten Testamentes um, auch fragen. Wir kommen damit der Aufforderung des Gottes nach, der dem Volk Israel sein Gesetz gegeben hat. Und er fügt in dem Mosebuch an, wer nicht auf diesen Propheten, den ich euch schenken werde, hört, den werde ich selbst zur Rechenschaft ziehen. Wir handeln im Sinne des Alten Testamentes. Wir handeln im Sinne des Gottes, der die Gesetze gegeben hat, wenn wir auch in dieser Frage auf Jesus Christus hören, um zu lernen, wie wir damit umzugehen haben. Zunächst stellen wir fest, Jesus stellt dieses Gesetz in keiner Weise in Frage. Er diskutiert auch nicht, was das Gesetz vielleicht bewirken soll, weshalb es eigentlich gesagt ist und was es eigentlich meint. Nein, er geht darauf nicht ein. Er fordert nur die Menschen auf, bevor ihr eine solche Maßnahme vollstreckt, überlegt, wie ihr selber zu Gott steht. Ob es vielleicht so ist, dass ihr diejenigen sein solltet, die Steine treffen und nicht die Steine werfen. Und als er das gesagt hat, da verließ einer nach dem anderen den Platz. Vielleicht aus ganz verschiedenen Gründen. Die einen haben sich vielleicht wirklich selbst erkannt als solche, die schuldig sind und sich geschämt, weil sie als solche, die selbst schuldig sind, andere richten wollten. Andere haben sich vielleicht wirklich auch weiterhin für gut und gerecht gehalten. Aber auch sie sind gegangen. Wer möchte schon gern zugeben, dass er sich für gut und gerecht hält? Denn das hätten sie ja getan, wenn sie mit den Werfen angefangen hätten. Und andere sind vielleicht weggegangen, weil sie gemerkt haben, nun ist die Dramatik weg. Jetzt passiert nichts mehr. Es schien so spannend loszugehen. Aber was soll nun noch geschehen? Wir wissen nicht, was im Einzelnen der Grund war, aber am Ende waren sie alle davongeschlichen. Denken wir daran, auch bei uns geht es dort, wo wir uns vielleicht irgendwo zurückhalten oder zurückziehen, nicht immer darum, dass wir uns selbst verurteilen oder dass wir es aus Nächstenliebe tun. Auch da können uns oft solche zweit- und drittwichtigen Dinge letztlich bewegen. Aber nun zurück zu diesem Text. Am Ende steht Jesus mit dieser Frau allein da. Er steht ihr gegenüber. Er, der als einziger ohne Schuld war und deshalb das ganz reale Recht hatte, die Strafe an sie, ihr zu vollziehen. Er steht ihr gegenüber. Er fragt sie, hat dich denn keiner verurteilt? Hat keiner an dir das Gericht vollzogen? Wenn es keiner getan hat, ich will es auch nicht tun. Er, der als einziger das Recht hat, die Strafe zu vollziehen, er spricht sie frei. nicht, weil er das, was die Frau getan hat, nicht als Schuld ansieht. Nein, er spricht es und auch der Frau selbst gegenüber als Sünde an. Gehe hin, sündige nicht mehr. Er erlässt ihr die Strafe nicht, weil sie keine wirkliche Sünderin ist, nicht, weil er denkt, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Es ist doch eigentlich ganz menschlich. Auch nicht, weil er denkt, vielleicht haben nur die Verhältnisse, in denen sie groß geworden ist und in denen sie leben musste, ganz notwendigerweise zu diesem Verhalten geführt. Er fragt nicht, soll ich das Gericht vielleicht deshalb nicht durchführen, weil es ja so viele Gründe gibt, die wir zur Entschuldigung anführen könnten. Nein, Jesus Christus nimmt ihr die Strafe ab. Er nimmt die Schuld ab, er lädt sie auf sich. Und er, der als einziger gerechtfertigt wäre, die Strafe zu vollziehen, vollzieht sie an sich selbst. Als Jesus am Kreuz starb, da trug er deine und meine Schuld vor Gott und sühnte für deine und meine Schuld. Und deshalb darf er auch heute dir und mir so gegenüberstehen wie der Frau damals. Ich gebe dich auch nicht auf. Ich verurteile dich auch nicht. Ich nehme deine Schuld. Deine Schuld, die anderen Menschen bekannt geworden ist. Aber auch all den Schmutz, der in dir ist und um den du allein weißt. Und auch den Schmutz, der in dir ist und den du selbst noch gar nicht erkannt hast, auf mich. Ich verurteile dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Er nimmt die Frau auch in die Pflicht. Er fordert sie auf, sündige nicht mehr. Und so dürfen wir uns auch von dem Gott, der die Gesetze gegeben hat, von dem Gott, der Sünde so schlimm ansieht, wie sie in Wirklichkeit ist und wie wir es gar nicht erkennen können, für uns annehmen. Ich verurteile dich nicht. Ich nehme die Schuld auf mich. Jesus sagt es und Jesus sagt das, was der Vater ihm befiehlt. Diese Zuversicht dürfen wir haben. So dürfen wir ins Leben gehen. Dieser Gott vergibt uns unsere Schuld und nimmt uns in seine Pflicht. Folge du mir nach. Sündige nicht mehr. Das soll und darf die Basis unseres Lebens sein. Darf die Basis unseres Umganges mit Gott sein, wissend, dass auch dort, wo wir wieder schuldig werden, er derjenige ist, der uns unsere Schuld vergibt und der uns trägt. Das ist die frohe Botschaft. Nicht, dass wir der unrealen Hoffnung nachgehen. Der Mensch ist vielleicht gar nicht so schlecht Und der Mensch ist im Prinzip geeignet, eine heile Welt zu schaffen. Nein, wir sind nicht auf dieses unreale Bild angewiesen. Wir wissen und dürfen es auch anderen sagen, und das ist das, was ihr euch für die kommende Woche vorgenommen habt. Schuld ist schon da, aber atmet auf und ihr könnt leben, denn Gott hat seinen Sohn gegeben. Er ist für unsere reale Schuld gestorben und er hat unsere Schuld ganz real am Kreuz auf Golgatha getragen und gesühnt. Amen.